Weihnachten ist das Fest der Liebe, sagt man. Und es stimmt, denn Ende Dezember werden laut Statistik auffällig viele Kinder gezeugt. In dieser etwas anderen Weihnachtsfolge schauen wir auf einen Meilenstein der sexuellen Revolution. Die Verhütung mit der Anti-Baby-Pille. Doch die gibt es seit über 60 Jahren nur für die Frau. Warum eigentlich? Wird es nicht langsam mal Zeit für die Pille für den Mann? NDR-Wissenschaftsjournalistin Daniela Remus erzählt uns heute, wie weit die Forschung ist und was die Pille für den Mann für unsere Gesellschaft bedeuten könnte. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elena Kuch und heute ist Freitag, der 19. Dezember. Hi Daniela, schön, dass du da bist.
Hallo Elena.
In den 60er Jahren ist ja die Pille auf den Markt gekommen. 1960, um ganz genau zu sein, in den USA und ein Jahr später dann in Deutschland. Was hat die Pille verändert?
Für die Frauen ist das ein unglaublich wichtiger Schritt gewesen und hat bedeutet, natürlich endlich nach Jahrtausenden selbst bestimmen zu können, möchte ich schwanger werden, ja oder nein? Von wem möchte ich ein Kind oder möchte ich einfach nur mich in sexuelle Abenteuer stürzen und das auch mal genießen, ohne ständig diese Angst mitdenken zu müssen, ich werde möglicherweise schwanger? Wir müssen uns noch mal ganz kurz klar machen, Anfang der 60er Jahre durften Frauen noch nicht mal ein eigenes Konto eröffnen, wenn der Ehemann nicht zugestimmt hat. Eine Arbeit aufnehmen, einen Job, brauchtest du auch die Zustimmung. Also das sind Verhältnisse, die können wir uns, glaube ich, heute nur noch sehr, sehr schwer vorstellen. Und da hinein fällt eben diese Möglichkeit, zumindest in Bezug auf Schwangerschaften über den eigenen Körper zu bestimmen. Und das hat dann ganz viel anderes mit in Bewegung gesetzt. Also zumindest sehen das die Soziologen so, dass sie sagen, diese ganze später dann auch sexuelle Revolution, aber auch die ganze Emanzipationsbewegung der Frauen, die hat dadurch einen unheimlichen Schub bekommen.
Freie Liebe, freier Sex, lautet das Motto 1968. Statt an den heimischen Herd zieht es deutlich mehr junge Frauen in den Hörsaal. Die Pille wird zum Symbol einer neuen, selbstbestimmten Frauengeneration. Eine Revolution.
Weil plötzlich natürlich Frauen genauso anfangen konnten, ihre Sexualität auszuleben wie Männer. Und ohne, dass sie irgendwie befürchten mussten, dass sie dadurch dann eben schwanger werden und plötzlich mit einem Kind dastehen, ne? Du konntest damals ja auch nicht zum Arzt gehen und dich beraten lassen und sagen, ich möchte dieses Kind nicht innerhalb der ersten 12 Wochen beispielsweise. Also musstest du Wege suchen, das auf illegale Art und Weise herzustellen. Und da sind ja auch viele Frauen gestorben, haben lebenslange Verletzungen sozusagen davongetragen. Also Druck, massiver Druck auf ganz, ganz vielen Ebenen.
Druck aus einer noch sehr konservativ geprägten Gesellschaft in den 60ern. Und auf die trifft die Anti-Baby-Pille und damit auf eine sexuelle Revolution.
Ich lehne die Pille für junge Mädchen ab. Junge Mädchen sollten eigentlich erstmal Enthaltsamkeit üben, um es dann später, wenn es in der Ehe darauf ankommt, es dann auch zu können.
Ich halte ein Mädchen, das die Pille nimmt, für moralisch nicht standhaft.
Ich meine, wenn Jugendliche die Pille nehmen, wird die Sexualität ausschweifen. Dann kann von Liebe keine Rede mehr sein.
Sie automatisiert die Liebe und versaut die Moral.
Sie automatisiert die Liebe und versaut die Moral?
Ja, sehr krass. Auch das mit der Enthaltsamkeit. Also am Anfang war es auch so, dass die Pille tatsächlich nur an verheiratete Frauen abgegeben werden durfte. Und Zusatz, wenn sie bereits mehrere Kinder hatten. Und dazu passt eben die Haltung der Kirche. Papst Paul VI., ich habe das extra nochmal nachgeschaut, wie der hieß.
Gegeben zu Rom bei St. Peter am Fest des heiligen Apostels Paulus am 25. Juli des Jahres 1968, im 6. Jahre unseres Pontifikates.
Mit dieser barocken Umschreibung von Ort und Tag übergab der katholische Papst vor 69 Tagen sein Rundschreiben über die Geburtenregelung seinen Gläubigen und der Weltöffentlichkeit.
Der hat sich dazu geäußert und hat gesagt, nee, also es geht überhaupt gar nicht. Sex hat ja nur die Funktion, die Erzeugung menschlichen Lebens zu ermöglichen. Und das funktioniert überhaupt gar nicht. Und wie gesagt, Sittenlosigkeit, moralischem Verfall, all dem ist damit Tür und Tor geöffnet.
Okay, also man kann aber sagen, sie hat sich durchgesetzt.
Ja, kann man so sagen.
Und das ist jetzt mehr als 60 Jahre her, dass die Pille auf den Markt gekommen ist. Aber mittlerweile nehmen immer weniger Frauen die Pille. Ich muss auch sagen, das bekomme ich auch in meinem eigenen Freundeskreis mit. Ganz viele Freundinnen haben, auch wenn sie gar keinen Kinderwunsch haben, damit aufgehört und sind auf andere Verhütungsmittel umgeswitcht. Das ist jetzt auch nicht nur die reine anekdotische Evidenz, sondern das zeigen auch Zahlen der Bundeszentrale für politische Aufklärung. Die sagen, dass nur noch 38% der Befragten die Pille nehmen. 2007 waren es aber noch 55%. Mhm. Warum hat sich das so verändert?
Also ich glaube, dass nachdem jahrzehntelang das einfach so der Standard war und man hat die halt genommen, weil es sie gab und das war doch auch super praktisch und so, sind ja in den letzten 15 Jahren ungefähr sehr, sehr viele Erkenntnisse hinzugekommen. Auch viel öffentliche Berichterstattung dazugekommen, was es alles an Nebenwirkungen gibt.
Viele haben ja die Pille schon verschrieben bekommen, weil sie ein bisschen Pubertätsakne hatten.
Genau, das auch. Also gibt ganz viele Nebenwirkungen, die wir kennen oder zum Beispiel eben auch was Stimmungen angeht und besonders eindrücklich, denke ich, für viele, dass es so Frauen gegeben hat, die sich zusammengeschlossen haben und die darüber berichtet haben, dass sie zum Beispiel fast tödliche Lungenembolien haben erleben müssen.
Auch in einer Studie des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte heißt es, dass von 10.000 Frauen, die Pillen der zweiten Generation mit dem Wirkstoff Levonorgestrel nehmen, 5 bis 7 Embolien bekommen. Bei Pillen der vierten Generation mit dem Wirkstoff Trospirenon sind es jedoch 9 bis 12, also fast doppelt so viele.
Also dieses Thrombosethema zum Beispiel ist ein ganz, ganz wichtiges und das hat einfach für sehr, sehr viel mehr Aufmerksamkeit gesorgt auf diese Nebenwirkungen, auf das, was man möglicherweise eben sich dadurch trotzdem als Problem körperlich einhandeln könnte. Und dann muss man natürlich sagen, gut, es hat ganz, ganz viele andere Sachen auch gegeben, Entwicklungen in den ganzen Jahren parallel, also ob diese Diaphragma-Geschichten oder Spirale oder Vaginalringe oder was auch immer. Viele setzen ja auch auf natürliche Familienplanung. Aber das ist doch alles immer mit einem ganz schönen Aufwand so verbunden. Und insofern denke ich, dass da so eine Art Druck oder jedenfalls massive Erwartung und Wunsch gereift ist, zu sagen, so eigentlich wäre es doch jetzt mal wirklich mehr als an der Zeit, dass da jetzt mal was passiert und dass wir was anderes bekommen. Ich habe zum Beispiel mit einem Forscher gesprochen, der heißt Timo Strünker, der ist an der Uniklinik in Münster, der ist Molekularbiologe, forscht schon länger eben zur Reproduktionsfähigkeit von Männern, also wie sieht's aus bei der Spermiengesundheit, jetzt mal so ganz platt gesagt. Und die haben richtig so ein Symposium veranstaltet, wo sie eben auch viele, also wo sie die Bevölkerung eingeladen haben, weil sie mal wissen wollten, wie ist das Stimmungsbild, wie stehen die eigentlich zur Antibabypille?
Die Männer würden sich natürlich auch gerne an der Verhütung beteiligen. Das wurde dann auch klar. Es ist nur nicht ein Frauenthema, es ist ein Paarthema oder geht über alle Geschlechter.
Für den Mann gibt es ja beim Thema Verhütung nicht allzu viele Optionen. Das Kondom und die Vasektomie, bei der ja die Samenleiter durchtrennt werden, also eine Sterilisation. Warum ist das eigentlich so?
Das ist einfach historisch gewachsen. Kinder und eben auch die Vermeidung von Kindern, dass das die Frauenaufgabe ist. Und der andere Punkt ist aber, dass man auch medizinisch halt sehr, sehr lange gedacht hat, bei den Frauen ist das ganz einfach zu kontrollieren. Da gibt's ein Ei, was einmal im Monat heranreift. Und wenn wir da rangehen und es schaffen, dieses Ei so zu beeinflussen, dass es sich nicht in die Gebärmutter einpflanzen kann, dann sind wir auf der sicheren Seite. Und das ist doch viel einfacher, als wenn wir da an den männlichen Körper rangehen müssen. Ich habe das extra nochmal nachgeguckt. Ein Mann produziert pro Stunde 3 bis 4 Millionen Spermien. Also das ist eine Größenordnung, beeindruckend. Und da war halt auch ganz lange rein quantitativ so das Denken, nee, Moment mal, wie sollen wir das schaffen, so viele von diesen Zellen irgendwie gleichzeitig in den Griff zu bekommen?
Beim Mann denkt man vielleicht so, ja, vielleicht ist das einfach schwierig, allein diese Masse irgendwie nicht zu bilden. Aber es ist im Endeffekt dann doch auch irgendwie einfach, weil alles einem Regelkreis unterliegt.
Das hat mir zum Beispiel Armin Suave erklärt. Der ist Professor für Andrologie, also Männerheilkunde, am Uniklinikum Eppendorf in Hamburg.
Bei Männern kann man sehr gut die Spermatogenese, also die Spermienbildung supprimieren, also unterdrücken.
Wenn das also wissenschaftlich belegt ist, dass man die Spermienbildung einfach unterdrücken kann, Hat die Wissenschaft das dann einfach ignoriert?
Würde ich schon sagen, ja, hat sie. Also ganz lange ist da nichts passiert. Und dann hat es 2008, das ist sozusagen das am weitest gediehene wissenschaftliche Projekt in dieser Hinsicht. 2008 hat die WHO eine internationale Studie dazu angestoßen. Das war auch so ein Hormoncocktail, den die Männer bekommen haben. Allerdings hatten die es noch nicht so weit entwickeln können, dass es tatsächlich auch eine Tablette war, sondern das war so eine Spritze. Alle 8 Wochen mussten die so eine Spritze in Empfang nehmen. 400 Männer haben daran teilgenommen in 8 Ländern. Und dann hat man festgestellt, nach 8 Wochen war es tatsächlich so, dass 97% der Spermien bereits nicht mehr zeugungsfähig waren. Also das war ein unheimlicher Erfolg. Unglaublich positiv, dieses Ergebnis. Aber es gab dann eben auch Nebenwirkungen. Und wenn man das zusammenrechnet, dann sind das ungefähr 10% der Männer, die diesen Hormoncocktail gespritzt bekommen haben, die über Nebenwirkungen geklagt haben. Und was aber eben wirklich irre ist, das war regional extrem unterschiedlich. Also, Männer in bestimmten Regionen hatten zum Beispiel eine wahnsinnig gesteigerte Libido. Die haben einfach alle Möglichkeiten, die sich ihnen in sexueller Hinsicht geboten haben, genutzt. In anderen Regionen war das so, dass die Männer plötzlich verstärkt über depressive Verstimmungen berichtet haben. In anderen Regionen haben sie alle Gewicht zugenommen. Du guckst auch schon so, und genauso habe ich auch geguckt, als ich das erste Mal gehört habe, dass man denkt, Moment mal, also dann muss es doch irgendwas mit Kultur, mit Voreinstellung, mit Erwartungshaltung zu tun haben. Aber das ist alles nicht untersucht worden, sondern die WHO hat diese Daten zusammengesammelt und hat gesagt, was, 10% Nebenwirkungen, das können wir nicht weiter testen.
Das war das Ende dieser Studie.
Michael Zitzmann, der ist Androloge an der Uniklinik in Münster, und der hat diese WHO-Studie damals geleitet. Und der hat mir dann eben auch nochmal gesagt, dass er doch das ein bisschen merkwürdig findet.
Weil man ja sagen muss, das sind auch Nebenwirkungen, die Frauen mit der Pille bekommen, und zwar zu der gleichen Rate, mit dem gleichen Ausmaß. Und dann, wenn eine Frau die Pille nimmt, dann setzt sie die ab, wenn sie solche Probleme bekommt, und macht was anderes. Das könnte man genauso gut für die Männer sagen. Probiert es aus, 90% haben gar nichts gemerkt und es war gut. Und wenn es nicht geklappt hätte, hätten sie einfach aufhören können.
Aber die Forschung wurde dann eingestellt.
Absolut.
Also die Nebenwirkungen, die du genannt hast, das sind ja auch die klassischen Nebenwirkungen der Anti-Baby-Pille. Mhm. Und für ganz viele Frauen ist das ja jahrzehntelang ja selbstverständlich gewesen, dass das eben so dazugehört, wenn man verhütet. Aber Männern kann man das offenbar nicht zumuten. Warum das denn?
Der Punkt ist, dass es so ein Denken gibt, Nebenwirkungen in dieser Größenordnung, na, das können wir Männern nicht zumuten. Also schon so, Mensch, hormonell, das verändert unseren Körper. Also dass da ja schon sozusagen ein ungleiches Denken über die potenziellen Auswirkungen mit eine Rolle spielt für diese Ablehnung, für diese Skepsis. Und der andere Punkt ist aber, und das habe ich auch gelernt, als ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, das wusste ich vorher nicht, es gibt eben unterschiedliche Zulassungskriterien für Medikamente. Und wenn zum Beispiel ein neues Chemotherapeutikum zugelassen wird, dann darf das, ich formuliere das jetzt mal so ein bisschen sehr simpel, dann darf das einfach viel, viel schlimmere Nebenwirkungen haben, als wenn ein neues Kopfschmerzmedikament entwickelt wird. Weil gesagt wird, die Gefahr, die von einer Tumorerkrankung beispielsweise ausgeht, ist eben eine so existenzielle, dass du nämlich daran stirbst, dass deshalb das Medikament, mit dem dieses verhindert werden soll, dieser Ausgang der Erkrankung, deshalb ist das gerechtfertigt, dass das diese Hammerwirkung hat. Das ist sicherlich ein Punkt, der mit in dieser ganzen Thematik mitbedacht werden muss, weil argumentiert wird, also eine Schwangerschaft für eine Frau bedeutet auch immer ein gewisses Risiko, und zwar durchaus auch ein existenzielles Risiko, dass es eine Schwangerschaftsvergiftung gibt oder bei der Geburt. Also Frauen können eine Schwangerschaft theoretisch mit dem Tod bezahlen, formuliere ich jetzt mal ganz pathetisch. Das ist bei einem Mann natürlich kein Thema. Und deshalb Das ist die Argumentation, bis jetzt noch gilt, zum Beispiel auch innerhalb der EU, dass von den Zulassungsbehörden gesagt wird, nee, deshalb muss ein Medikament, was männliche Verhütung ermöglicht, darf das nicht solche massiven Nebenwirkungen haben, wie eben die Verhütung für die Frauen, sondern das muss abgespeckt werden. Aber da wird jetzt noch dran gearbeitet, ob man nicht vielleicht in diesem speziellen Fall doch auch diese Zulassungskriterien, ob man die nicht vielleicht noch mal ein bisschen überarbeiten sollte.
An der Stelle ein kurzer Einschub in eigener Sache. Im neuen Jahr startet das allererste ARD Sounds Festival mit Konzerten und Live-Podcasts. Und 11KM ist dabei. David und ich hosten unseren allerersten Live-Podcast. Und wir freuen uns total, wenn ihr mit dabei seid. Ab jetzt gibt es Tickets für 11KM am 9. Mai in Nürnberg. Die kriegt ihr auf der Homepage vom ARD Sounds Festival. Den Link dazu packen wir euch natürlich in die Shownotes. Wäre ja auch ein super Last-Minute-Weihnachtsgeschenk. Wir freuen uns jedenfalls auf euch. Jetzt aber zurück zur Verhütung für den Mann. Da wurde also eine Spritze getestet. Die hat auch funktioniert, mit Nebenwirkungen. Es ist also nicht an der medizinischen Machbarkeit gescheitert, sondern am fehlenden Willen und auch der allgemeinen Skepsis gegenüber hormoneller Verhütung. Hat sich denn seit dieser WHO-Studie vor gut 15 Jahren irgendwas getan?
Ja, erstmal ist eben dann gar nichts passiert. Das war wirklich das Ende dieser Geschichte. Gab auch keine Impulse mehr aus der Politik oder von der Pharmaindustrie oder so. Und auch die Forschenden an den Unis haben dann erstmal da nicht dran weiter gearbeitet. Aber eben in den letzten Jahren hat sich ja richtig viel verändert. Und es hat sich halt auch verändert, die Einstellung der Männer zum Thema Verhütung. Das zeigen eben einige Studien mittlerweile. Es gibt zum Beispiel eine Studie, da haben 61% der Männer gesagt, sie wollen auf jeden Fall mehr Verantwortung übernehmen beim Thema Verhütung. Und sie wollen auch nicht mehr, dass nur ihren Frauen zumuten oder Freundinnen, dass die diejenigen sind, die entweder die Hormone schlucken müssen oder sich auf andere Art und Weise darum kümmern müssen.
Aus meiner Sicht hat es schon zugenommen, dass Männer bereit sind, für die Verhütung selber was zu tun, abseits von Kondom.
Armin Suave vom Uniklinikum Eppendorf in Hamburg, der hat mir zum Beispiel eben auch gesagt, Männer wollen sich auf jeden Fall jetzt sehr, sehr viel ernsthafter und mit mehr Verantwortung eben in das ganze Thema mit einbringen.
Weil zum Beispiel der Mann auch sagt, so meine Frau hat das jetzt jahrelang genommen und jetzt möchte ich eben mich einbringen für die Familienplanung und für die Verhütung. Und das ist etwas, was ich in den letzten Jahren, finde ich, zunehmend sehe.
Das ist ein ganz wichtiges Thema, denn es hat sich eben nicht nur auf wissenschaftlicher Ebene quasi nichts getan, sondern eben auch politisch oder gesellschaftlich ist das gar nicht so als Erwartung oder als Wunsch eben an die Wissenschaft oder an die Forschenden herangetragen worden. Und da kommt jetzt Jana Pfenning ins Spiel. Das ist eine junge Politikwissenschaftlerin, die hat nach ihrem Abschluss an der Uni im Europaparlament als Assistentin gearbeitet, als wissenschaftliche Assistentin und hat festgestellt, das hat sie mir damals so erzählt, das fand sie total irre, dass sie sich gestritten haben über alles, aber wenn sie abends beim Wein oder beim Bier zusammengesessen haben und dann über Verhütung geredet haben, dass das ja ein Frauenthema ist und so, dass plötzlich das ganze Parteienspektrum abbildend, die von den Grünen genauso wie die von der CDU gesagt haben, ja, das ist irgendwie total ungerecht, da muss jetzt was passieren.
Und das ist mir wirklich so hängen geblieben, weil ich dachte mir, wie kann es eigentlich sein, wenn die Anhängerinnen und Anhänger von allen demokratischen Parteien ein Problem mit dem Status quo haben, aber sich irgendwie seit 60 Jahren in dem Bereich überhaupt nichts getan hat.
Da hat sie sich dann mit einer Freundin zusammengetan und dann haben die eine kleine Organisation gegründet, die heißt Better Birth Control.
Wir haben eine Petition gestartet dafür, dass Verhütung für alle Menschen besser wird und dass Verhütung kostenlos wird.
Und die haben wirklich in wahnsinnig kurzer Zeit unheimlich viele Unterschriften zusammensammeln können und haben sozusagen das als politisches Anliegen formuliert, dass da eben jetzt was getan werden muss.
Dass da in den letzten Jahrzehnten so wenig geforscht wurde, da wurden auch Innovationschancen einfach liegen gelassen. Das wäre ja hoch innovativ und es würde ja ganz, ganz viele Menschen betreffen. Man hätte einen riesigen Absatzmarkt.
Und hat diese Petition irgendwas bewirkt?
Ja, tatsächlich. Also sie war erfolgreich.
Durch diese breite Unterstützung haben wir es tatsächlich auch geschafft, dass im Koalitionsvertrag der letzten Ampelregierung 3 Sätze zu besserer Verhütung standen. 2 Sätze, die sich darauf bezogen haben, dass Verhütung zumindest in Teilen kostenlos werden soll. Und 1 Satz, der sagte, es soll mehr geforscht werden an neuen Verhütungsmitteln für alle Geschlechter.
Und das war eben ein ganz entscheidender Punkt, der eben mit dafür gesorgt hat, dass tatsächlich das Thema auf die politische Agenda gekommen ist.
Aber warum muss das irgendwie auf die politische Agenda? Es ist ja eigentlich eine medizinische Sache oder eine Sache der Pharmaunternehmen, an solchen Mitteln zu forschen.
Das stimmt, aber die Pharmaindustrie hat ja nicht daran gearbeitet, wenn wir uns die letzten Jahrzehnte angucken. Die hatten den Eindruck, das Thema ist doch abgearbeitet. Wir haben ja hier die Antibabypille in verschiedenen Varianten. Und insofern bedurfte es einer sozusagen so eine Art Anschubfinanzierung von Seiten der Politik, dass die in diesem akademischen Kontext, also das heißt in den Unis und Max-Planck-Instituten und so weiter, dass die sozusagen eine Aufforderung bedurften, und das muss eben halt durch eine gute Finanzierung erfolgen. Kümmert euch doch jetzt mal bitte um dieses Thema. Guckt doch mal, ob es da vielleicht noch nicht noch andere Ansätze gibt. Und das ist dann tatsächlich auch erfolgt. Also nachdem diese Absicht politisch in den Koalitionsvertrag der Ampelregierung aufgenommen worden ist, haben die auch tatsächlich im Haushalt Geld dafür zur Seite gelegt. Das sind 12 Millionen Euro. Und jetzt, dieses Jahr, hat es eine Ausschreibung gegeben vom Bundesforschungsministerium. Da konnten sich die verschiedenen Verbünde, akademische Forschungsverbünde, eben drauf bewerben, und haben sie gemacht. Und jetzt gibt es auch eine Entscheidung. Und jetzt gibt es 4 Verbünde, die tatsächlich mit diesem Geld für die nächsten 3 Jahre gefördert werden, mit dem Wunsch, alternative Verhütungsmethoden zu entwickeln.
Und was sind die Ansätze dieser Forschungsprojekte? Geht das in die ähnliche Richtung wie diese Spritze, von der du erzählt hast?
Nein, das sind ganz verschiedene Ansätze, und vor allen Dingen Schwerpunkt eben, was die männliche Verhütung angeht, ist zu sagen, nein, wir machen das überhaupt nicht mehr mit Hormonen, sondern wir versuchen eher einen molekularen, also einen Ansatz zu verfolgen, der tatsächlich auf die Biologie des Spermiums abzielt, also auf die einzelne Samenzelle. Und es gibt zum Beispiel einen sehr vielversprechenden Ansatz aus Münster, den der Timo Strünkert verfolgt. Das ist ein Catspur-Kanal, heißt der. Also so eine Zelle, diese Samenzelle, muss man sich so vorstellen, dass die so verschiedene, wie so kleine Kanälchen hat. Und die haben die Funktion, diese Samenzellen in Bewegung zu bringen. Die müssen halt so regelmäßig arbeiten, und dann kommt diese Samenzelle voran. Das heißt, die kann sich im weiblichen Körper bewegen und kommt bis zur Eizelle und schafft es dann auch noch, wenn sie genug Schwung hat, in diese Eizelle hineinzukommen, also diese Hülle der Eizelle zu durchstoßen. Das muss sie ja machen, sonst wird's nichts.
Wenn dieser Kanal so wichtig ist für die Fruchtbarkeit des Mannes, ja, dann kann man den natürlich auch nehmen als Ansatzpunkt für neue Verhütungsmittel, mit denen man halt eben die Spermien davon abhalten kann, die Eizelle zu befruchten.
Und jetzt suchen die in Münster nach Wirkstoffen, die diesen Kanal bewusst verstopfen. Haben schon ein paar Wirkstoffe gefunden, aber das Problem ist, jetzt muss erst mal rausgefunden werden, welcher von denen funktioniert zwar im Labor, aber wird wohl auch im männlichen Körper funktionieren. Das ist eine unglaubliche Tüftelarbeit, die wahnsinnig viel Zeit erfordert und ganz, ganz viele sehr kleinschrittige Testungen. Und da sind die im Moment dran, dass sie versuchen, da eben anzusetzen, um sozusagen die Spermien ganz zielgerichtet, tatsächlich nur die Spermien eben außer Gefecht zu setzen.
Wir sagen jetzt immer die Pille für den Mann, aber es ist ja Verhütung für den Mann, die könnte also machbar sein und sogar vielleicht in greifbarer Nähe sein. Wie lange könnte das denn noch dauern?
Ja, da muss ich jetzt leider sagen, greifbare Nähe, nee, eher wohl doch nicht.
Okay.
Also das dauert sicherlich noch einige Jahre. Also dieses Forschungsprojekt jetzt oder die Forschungsprojekte, die jetzt unterstützt werden für 3 Jahre, das ist Grundlagenforschung. Und erst wenn man wirklich belastbare Daten hat, dann kann man in die nächste Phase gehen. Also dann macht man das, probiert man das aus in Tierversuchen, und dann wäre der nächste Schritt eben tatsächlich, das am Menschen auszuprobieren. Und da kommen wir eben zu einem unglaublich wichtigen Punkt. Möglicherweise findet zum Beispiel Timo Strünker, finden die den super Wirkstoff, und das funktioniert alles richtig großartig, wahnsinnig vielversprechend. Wenn die aber dann nicht, diese Gruppe, wenn die nicht dann Pharmaunternehmen finden, die sagen, das ist ein super Ansatz, das probieren wir, und dann in diese Forschung mit reingehen, die finanzieren, dann ist es eben auch gut möglich, dass wir jetzt hier im Moment zwar einiges an Bewegung haben, aber dass das letztendlich so eine Art Strohfeuer ist, weil es nicht weiterverfolgt wird. Also diese Ansatz aus der akademischen Forschung, aus dem universitären Kontext in der Regel, die Forschungsergebnisse in die Pharmawelt zu bringen, das ist das Supernadelöhr schlechthin. Und da scheitern ganz, ganz viele vielversprechende Ansätze. Das wird nicht weiterverfolgt. Und diese Projekte, also das sind ja interdisziplinäre Projekte von verschiedenen Unis, die sich zusammengefunden haben für diese Forschung. Wenn die nach 3 Jahren nicht weiter gefördert werden, die Unis selber können das nicht aufrechterhalten. Also dann würde es dann auch wieder in sich zusammenfallen. Ne? Die Raten des Scheiterns sind einfach enorm hoch. Und selbst wenn hier zum Beispiel jetzt ein Wirkstoff, um diesen Katzberger-Kanal zu verstopfen bei den Spermien, selbst wenn der noch so wirksam ist und vielleicht auch in Tierversuchen funktioniert, kann sein, du probierst in den Menschen aus und dann funktioniert es nicht mehr.
Wenn wir jetzt mal in die Zukunft denken, sollte es einer dieser Ansätze wirklich zur Marktreife schaffen und wirklich als Medikament auf den Markt kommen, als Verhütungsmittel für den Mann. Wie groß wäre denn die gesellschaftliche und sexuelle Revolution diesmal?
Ich glaube schon, dass es viel dazu beitragen würde, die Gleichberechtigung und Fairness, die ja doch gerade was diesen gesamten Bereich Nachwuchsplanung, dann aber auch Kinder großziehen, in Familie leben. Also da haben wir ja noch durchaus, wie heißt das immer so schön, Luft nach oben, was da die faire Verteilung angeht. Und ja, vielleicht wäre das der Schritt, der noch fehlt, weil ich nicht einzusehen vermag, warum das immer noch primär das Thema der Frauen ist und sozusagen ja extrem ihrer eigenen Verantwortung unterliegt und dann Frauen eben aber auch den Preis bezahlen müssen. Also es gibt ja immer wieder auch erschreckende Berichte, ob dann das Herzinfarktrisiko zum Beispiel durch jahrelange Hormonmedikamente, ob das zum Beispiel eben auch ansteigt und so. Es gibt ja ganz viele auch noch Unwägbarkeiten, die nicht wirklich beinhart belastbar sind. Einiges wissen wir ja mittlerweile schon. Und das alles, finde ich, spricht dafür zu sagen, also war damals eine coole Geschichte, aber ist doch vielleicht nicht das, was wir jetzt irgendwie auf die nächsten 50 Jahre noch beibehalten sollten, sondern mal gucken, dass wir irgendwie andere vielversprechende Möglichkeiten finden.
Vielen, vielen Dank, Daniela. Das war sehr spannend.
Danke dir. Ich freue mich, dass ich hier gewesen bin.
Daniela Remus erzählt im BR-Podcast IQ, Wissenschaft und Forschung noch mehr zu den verschiedenen medizinischen Ansätzen, an denen aktuell geforscht wird, zur Verhütung für den Mann. Die Folge findet ihr natürlich in den Shownotes. Das hier war die letzte neue 11KM-Folge in diesem Jahr. Wir legen ab heute eine kurze Weihnachtspause ein, versorgen euch aber über die Feiertage jede Woche mit einem 11KM-Classic, also tollen Folgen aus unserem Archiv. Ab 12. Januar sind wir dann wieder da mit neuen Folgen am Start, wie gewohnt von Montag bis Freitag. Danke, dass ihr uns in diesem Jahr so gern gehört habt. Ich sage jetzt erstmal Tschüss. Wir hören uns 2026 wieder. Bis dahin, empfehlt uns doch gerne weiter, wenn ihr an den Feiertagen eure Freunde oder Familie trefft. Und ich wünsche euch einen guten Rutsch. Autor dieser Folge ist Max Stockinger. Mitgearbeitet hat Lukas Waschbüsch. Produktion: Timo Lindemann, Konrad Winkler, Tim Will, Hanna Brünjes und Marie-Noel Zwieler. Redaktionsleitung: Nicole Dienemann und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Elena Kuch. Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp, passend zum Thema Verhütung. Egal ob katastrophales Tinder-Date oder One-Night-Stand mit Happy End, wenn ihr Dating-Stories liebt, dann ist Liebt Euch, der Unser-Ding-Dating-Podcast, genau euer Ding. Die Hosts Julia und Richard sorgen für spitze Kommentare und jede Menge Liebe. Freut euch auf die krassesten Erfahrungen von Julia und Richard, aber auch auf eure Sprachnachrichten mit Stories rund um den alltäglichen Dating-Wahnsinn. Ihr bekommt jeden Freitag eine neue Folge Liebt Euch in der ARD-Audiothek und überall, wo es gute Podcasts gibt. Jetzt aber wirklich Tschüss.